Paul Plehner leitet die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH in Wien. Darüber hinaus ist er auf FM4 zu hören und gibt dort Ratschläge, Hinweise, Tipps für Menschen mit psychischen Problemen. Heute bei 365, Paul Plehner. Paul Plehner, ist die Beobachtung richtig, dass man in den sozialen Medien inzwischen schon eine Art Mode, eine Art Trend erkennen kann, dass viele junge Menschen ihre psychische Belastung zum Thema machen? Ist das jetzt gut oder ist das einfach nur Schick und Missbrauch und kann man dadurch gar nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich ein Problem und was ist halt ein bisschen ein Bauchweh?
Ja, prinzipiell finde ich es gar nicht schlecht, auch über das bisschen Bauchweh zu reden, weil so beginnen ja oft Probleme. Und wenn ich mit dem bisschen Bauchweh beginnen kann, tue ich mir oft leichter, eine Hürde zu überwinden, mir Hilfe zu suchen. Also ich habe mit dem bisschen Bauchweh gar kein Problem. Ich nehme schon wahr, dass wir in der Pandemie gelernt haben, ein bisschen besser drüber zu reden, dass es mir nicht gut geht. Und ich glaube, es ist opportun zu sagen, mir geht's nicht gut, weil es gerade so vielen nicht gut geht. Und wenn ich mir überlege, das wird mir oft auch gefragt, dieser Chancen, was es da alles für Dinge gibt. Aber das ist tatsächlich etwas, was passiert ist und was man auch auf mehreren Ebenen, nicht nur bei den Jugendlichen wahrnimmt, dass es okay ist zu sagen, boah, ich bin gereizt oder mir geht's irgendwie nicht gut, ich schlafe jetzt schlechter. Und ich glaube, das ist schon passiert und kann man vielleicht auch mitnehmen. Ja, es gibt natürlich auch Moden und ich weiß aber nicht, ob man das deswegen unbedingt schlecht sehen muss. Ja, es gibt immer Randerscheinungen, aber ich glaube, dass wenn mehrere Leute darüber reden, die Bereitschaft, sie Hilfe zu holen und zu sagen, mir geht's nicht gut, was der erste Schritt zum Hilfe holen ist, prinzipiell dadurch gelockert wird. Und auch so ein bisschen die Idee, naja, es gibt durchaus jetzt immer mehr Celebrities oder wie man sie nennen will, die auch damit rauskommen und sagen, ja, ich hatte diese Phase und vor allem, was die wichtige Geschichte ist, das sind ja Leute, die eigentlich angesehen sind, ne? Also die etwas erreicht haben, zumindest in ihren Dimensionen. Und das ist was, wo man sagt, okay, da ging es einmal schlecht, jetzt geht es ihm offensichtlich wieder besser. Das sind ja eigentlich Geschichten des Gelingens. Und deswegen halte ich das auch, selbst wenn man sagen kann, na ja, der will sich da jetzt brüsten und auf die Tränendrüse drücken, das ist für mich zweitrangig. Ich glaube wirklich, wenn auch berühmte Persönlichkeiten erzählen, es gibt oder gab Phasen, wo es schwierig ist und dann gibt es dazwischen aber wieder gute Phasen, dann ist das schon noch ein Hoffnungsanker.
Jetzt haben Sie natürlich völlig recht und wir müssen auch über das Bauchweh sprechen. Und wenn man über dieses Unwohlsein der Seele und des Geistes spricht, zwei Fragen dazu. Erstens, warum tun wir uns denn da überhaupt so schwer, drüber zu reden? Und zweitens, wo ist dann aber eine Grenze, wo ich es eben nicht mehr im Familienkreis besprechen kann, wo ich ärztliche Hilfe brauche, wo ich zu einer Therapie gehen sollte?
Naja, das ist schon eine große Frage, ne? Also, dass wir immer noch, und da kommt das schwer zu sprechen hin bei psychischen Krankheiten, die man nicht angreifen kann, die man nicht fühlen kann, wo man vielleicht selber weniger lebensgeschichtliche Erfahrungen hat, dass wir da immer noch ein großes Tabu haben. Und das ist schon auch etwas, wo wir in der Psychiatrie, wo ich nochmal arbeite, oder auch in der Psychotherapie, da geht es ja oft drum und auf die Frage so eigentlich, wo kommt das jetzt her? Und da sind wir oft auch so, dass wir sagen können, so ganz genau, wir haben keinen Blutwert, wo wir es bestimmen können, ja, und sagen können, okay, die Person hat jetzt laut definierten Kriterien einen Diabetes. Und das ist schön am Laborbefund zu sehen. Und viele hätten gerne ein Bild von dem, was im Gehirn nicht stimmt. Und auch das können wir. Ich habe erst gestern ein Gespräch geführt mit einer Mutter drüber. Auch das können wir in den meisten Fällen nicht bieten. Und trotzdem stimmt was nicht. Aber dieses schwer Fassbare führt halt leicht dazu, dass die Leute das Gefühl haben, die Leute sollten sich nicht so anstellen und ein bisschen zusammenreißen und dann wird das schon wieder, weil sie vielleicht lebensgeschichtlich die Erfahrung gemacht haben, okay, ich hatte auch schon mal harte Zeiten, dann habe ich mich zusammengerissen und dann habe ich das wieder auf die Reihe bekommen. Aber das negiert ja die Tatsache, dass Leute, die eben diese Fähigkeit entweder nicht haben oder vielleicht auch die Krise schwerer ist als die Krise, die jemand anderer erlebt hat und deswegen eben nicht bewältigen können, dass mit einer solchen Antwort niemandem geholfen ist. Und ich glaube, da kommt das Tabu her. Es macht uns auch Angst. Wir können das nicht verstehen und wir wollen das eigentlich uns in diese Beziehungen auch nicht begeben und deswegen schweigen wir es lieber tot. Und ich glaube, da kommt viel von dem nicht drüber sprechen her.
Jetzt haben ja Eltern, um da auch nochmal darauf zurückzukommen, ganz bestimmt in der Regel das Bedürfnis, die Kinder zu unterstützen. Und da gibt es einen wunderbaren Text von der Barbara Kaufmann, du sollst mehr Sport machen oder schau dir die Sonne an oder hör Musik. Und da gibt es irrsinnig viele Ratschläge. Irgendwann greifen die natürlich nicht mehr. Irgendwann ist die Psyche so eng geworden, dass der Verwandte nicht mehr Zugang findet zu dem Kind oder zu den Menschen rundherum, die gerade eine psychotische Phase haben. Wie können auch Angehörige ihres Erachtens erkennen, dass sie jetzt wen anderen fragen müssen um Hilfe? Und vor allem, was kann man ihnen auch zum Trost sagen, dass sie sich nicht schuldig fühlen und dass sie nicht glauben, ich bin unfähig, weil ich komme an mein eigenes Kind gar nicht mehr heran. Das Gefühl haben ja dann leider Eltern sehr oft.
Ja, vor allem bei Jugendlichen. Und da muss man schon auch sagen, es ist natürlich auch das Jugendalter die Phase, wo es ganz entwicklungstypisch ist und gesund ist, nicht jedes Problem mit den Eltern ausdiskutieren zu wollen. Dafür gibt's in aller Regel Gleichaltrige, wenn es denn soziale Kontakte gibt. Und dass sich Kinder von den Eltern zurückziehen, ist per se etwas Normales und jetzt nichts psychopathologisch Relevantes. Und da genau ist dieser Bereich, wo es oft so schwierig wird, hinzugreifen. Weil man da natürlich schon das Gefühl hat, naja, da läuft was schief, aber so richtig hinschauen lässt diejenige oder derjenige mich nicht. Ich glaube, als Alarmsignale von außen betrachtet sind natürlich, wenn nicht nur der Kontakt zwischen den Eltern ruppiger wird, was, wie gesagt, eine Normvariante ist, sondern wenn das, was normalerweise Spaß gemacht hat im Leben, also Hobbys oder ähnliches, vernachlässigt werden oder aber auch, wenn die sozialen Kontakte zu den Gleichaltrigen nicht mehr stattfinden, weil dann ist natürlich eine Person, wo ich mir denke, die ist jetzt relativ isoliert. Also wo soll die noch hingehen mit ihrem Anliegen? Und der Weg zu den Jugendlichen ist ein schwieriger, weil ich kann eigentlich nur oder muss über meine eigene Betroffenheit reden. Ich muss in Ich-Botschaften reden und sagen, das, was mir auffällt. Muss ja nicht das sein, was den Jugendlichen auffällt, aber man kann nur sagen, die eigene Wahrnehmung darf man ja immer noch, auch wenn es ein zerrüttetes Verhältnis ist, darlegen und sagen, mir fällt aber auf, du schläfst ziemlich schlecht und mir fällt aber auf, irgendwie, du triffst dich mit den Freunden gar nicht mehr und das macht mir Sorge. Und letzten Endes, wenn dann sowas kommt, ist eher alles okay, sagen wir, meine Sorge ist aber so hoch, dass ich gerne, also es kann ja alles okay sein, aber weißt was, wir lassen das an Experten entscheiden. Und wenn der auch sagt, hands off, alles in Ordnung, dann füge ich mich dem, weil was, ja. Mitunter gibt's aber auch mal im Familiensystem den besser gelittenen Onkel, die besser gelittene Tante, mit der es leichter fällt. Und vielleicht kann man sich dann da auch innerfamiliär, Großeltern sind oft eine große Ressource, Sachen organisieren, die zu einem ersten Gesprächsschritt sein können.
Ich erzähle oft die Geschichte und ich glaube, Sie wissen ja, dass ich meinen Sohn auch leider durch Suizid verloren habe, dass wenn sich der Bub den Haxen gebrochen hätte, hätte ich auch mit dem erwachsenen Mann, der 29 Jahre alt wurde, nicht drüber diskutiert, ob wir jetzt ins Unfallkrankenhaus fahren. Man zögert aber, wenn jemand psychisch belastet ist, aktiv was in die Hand zu nehmen. Jetzt waren eh Menschen rund um ihn, die er, glaube ich, sehr geliebt hat und die er sehr geschätzt hat und trotzdem haben auch wir nicht das Vehikel gekonnt, jetzt in eine psychische Anlaufstelle zu fahren oder gar in eine Psychiatrie oder ähnliches. Was sollte denn in unserer Gesellschaft passieren, abgesehen davon, dass man psychische und physische Krankheiten nicht so unterscheiden sollte, an Anlaufstellen und an niedrigschwelligen Möglichkeiten, dass man einen Erwachsenen oder einen Jugendlichen nicht gleich entmündigen muss, damit man ihm eine ärztliche Hilfe zuteilwerden lassen kann, die er offenbar braucht?
Ja. Also prinzipiell ist es ja so, dass wir in Krisensituationen auch oft, also wir brauchen dann, weil wir selber so eingemauert sind, sonst hätten wir die Krise ja auch selber irgendwie, wären wir da rausgekommen, aber Krisensituation heißt oft eingemauert sein, jemand recht aktiven anderen, der einem hilft. Und das mag für viele dann auch übergriffig erscheinen, weil ich meine, das sind dann auch junge Erwachsene und was mache ich jetzt mit dem? Aber das ist aus der Krisenintervention kommend, muss man sagen, es ist eben nicht Psychotherapie in dem Sinne. Natürlich ist es überlappend, aber in der Krise braucht es jemand, der sagt, so und das machen wir jetzt. Ja, und so machen wir's. Und da gibt es, glaube ich, viele Vorbehalte, weil man den Leuten ja auch, wie schon gesagt, man will es nicht entmündigen, ja. Aber ich glaube, dass die niedrigschwelligen Anlaufstellen, und wir haben das in der Krise gesehen, die funktionieren gar nicht so schlecht. Also wenn man sich anschaut, was sich auf Rad auf Draht abspielt und dir auch jetzt ein Chatangebot vorhalten, ja. Also wir müssen, glaube ich, wenn die Frage kommt, was machen wir jetzt anders, mehr die Kanäle bespielen, die wirklich genutzt werden. Und wir sehen schon, dass Jugendliche nicht mehr telefonieren. Also wir müssen natürlich ein deutliches Angebot an Chat haben. Und da durchaus gibt es Modelle in Deutschland, die da wirklich die Masse, um die Masse zu bewältigen, wie U25 zum Beispiel im Peer-Network arbeiten. Also das sind auch junge Erwachsene, Jugendliche in der ersten Linie, die natürlich eine Schulung haben, aber die die Sprache auch besser sprechen und sich in die Lebenswelten besser einfühlen können. Also ich habe zum Thema Lebenswelten, fühle mich jetzt nicht so alt, das mag ein Jugendlicher anders sehen, das ist schon in Ordnung, aber ich habe zuerst mal ein TikTok-Video vor kurzem gedreht, weil ich gefragt worden bin von einem TikTok-Channel zum Thema psychische Gesundheit und plötzlich fühlte ich mich dann doch sehr alt. Ja, es ist eine Frage, eine Antwort und nicht länger als 20 Sekunden. Ich bin ganz dankbar, dass ich jetzt so ausholen darf. Da muss man sich selber so immer denken, gut, das hat jemand anderer wesentlich besser gemanagt, diese Herausforderung, als mich halbkreis dahinzustellen. Und eine Jugendliche macht da ganz schnelle Fragen und man muss ganz schnell antworten. Und ich glaube, das ist was, was wir noch mehr Zutrauen haben müssen, dass man durchaus auch Leute mit einbezieht, die keine Vollprofis sind, aber einfach gut in der Sprache, Kommunikatoren sind.
Hat sich denn da viel in diesem eigentlich alten, archaischen Thema der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, gerade in der Pubertät ist das ja das große Thema, wie wirke ich auf andere und wie glaube ich, dass ich ausschaue, ich bin garantiert schier und unzulänglich und die anderen sind viel schöner. Durch Social Media noch einmal sozusagen der Druck erhöht, ist es noch einmal krasser geworden?
Also ich glaube, wir haben einen größeren Resonanzraum. Ne? Ich kann mich mit der Welt vergleichen. Und natürlich sind das sehr, klug will ich nicht sagen, weil hat auch jemand geschrieben, aber es sind Algorithmen am Werk, die schon noch erkennen, was gefällt mir, was schaue ich mir an. Und natürlich immer mehr von diesem Content dann bieten, was sehr schnell zu einer Zuspitzung führt. Also ich habe dann eben die Idee von, ist das überhaupt noch repräsentativ, was ich da sehe? Die machen sich Leute eigentlich nicht, die nicht drüber nachdenken, wie die Auswahl in ihrem Newsfeed zustande kommt. Also man sieht das breite Spektrum im Schulhof ja schon, aber auf Social Media halt nicht, weil die sind ja da nicht so interessant und deswegen wird mir das auch nicht gezeigt. Also ich habe eine Zuspitzung, die ganz klar auf Algorithmen passiert und ich glaube, diesen Reflexionsschritt machen viele nicht. Wir wissen schon, und das hat mich ein bisschen an dieser Whistleblower-Debatte auch amüsiert, wo dann ja VR, Facebook und was die nicht alles wissen, das muss man schon sagen, das liegt seit 10 Jahren am Tisch und ist peer-reviewed publiziert. Diese ganzen Dinge, die da diskutiert worden sind, auch über die Körperwahrnehmung und wie es den Leuten damit geht und was der Vergleich auch im eigenen Körperbild macht, bei vor allem weiblichen Jugendlichen, das sind ja alles keine neuen Themen gewesen, die da jetzt als Whistleblower aufgetaucht sind, sondern da gab es Wissenschaftler, die haben sich auseinandergesetzt, die haben das sogar niedergeschrieben, es hat nur keiner gelesen halt und das ist natürlich vielleicht auch ein Problem dann.
Medienerziehung, deshalb sitzen wir ja auch da, die da direkten Einfluss darauf haben könnte, dass ich viel selbstbestimmter und mündiger mit den Angeboten, die es da jetzt gibt, auch umgehen lerne. Auch die Erwachsenen, wie wir ja über Telegram-Analysen der letzten Tage sehr gut wahrnehmen können. Aber das führt mich zu einer zweiten Frage und zwar zu einer wieder relativ archaischen eigentlich. Die Safer-Internet-Studien sagen regelmäßig und beinahe alljährlich, wie die jungen Menschen, die zwar 600 Nachrichten am Tag über TikTok oder Snapchat oder was auch immer empfangen, trotzdem den Nachrichten misstrauen, weil sie zu 97% davon ausgehen, dass die Bilder bearbeitet sind oder die Videos. Das führt zu einer unglaublichen Glaubwürdigkeitskrise. Und sind wir da nicht in der Meta-Debatte eigentlich bei ganz anderen Themen als dem Umgang mit Medien? Wir sind auf einmal bei den Themen Glaubwürdigkeit, wem vertraue ich überhaupt? Und glaube ich dann in der sogenannten realen Welt überhaupt noch meinen Freundinnen, wie die ausschauen? Oder habe ich dann nur mehr falsche Bilder im Kopf? Glaube ich, die sind auch bearbeitet und operiert?
Also ich glaube, die Debatte wird sich noch zuspitzen, wenn wir jetzt überlegen, dass Metaverse angekündigt wird, wo wir uns dann demnächst alle einfinden werden. Oder auch nicht, aber also ich glaube prinzipiell, dass Glaubwürdigkeit und Credibility immer für Jugendliche Riesenthemen waren. Also zum Thema Glaubwürdigkeit, der alte Spruch von traue keinem über 30, das ist ja ein 70er, 80er Jahre Spruch, aber das zeigt schon, dass das Thema Glaubwürdigkeit und wem kann ich überhaupt vertrauen, ein Jugendthema ist. Und ich finde interessant, wenn man sich Heroin anschaut, die viele Jugendliche haben oder Heroinen, wo zum Beispiel Greta Thunberg eine extreme Figur geworden ist, was auch, also die sehr viel Resonanz hat, die jetzt per se ja nicht jemand ist, der sehr gescriptet erscheint. Also gibt es natürlich auch Debatten drüber, was haben ihre Eltern beigetragen und wer steht da dahinter, ja. Aber die, glaube ich, profitiert extrem von der Glaubwürdigkeit, die sie nun mal ausstrahlt und dass sie, also Jugendliche haben gute Sensoren dafür. Im Englischen sagt man immer talk the talk oder walk the walk. Ja, wer wirklich bereit ist, den Weg auch zu gehen. Und die haben sich das, glaube ich, auch angeschaut und gesagt, okay, die steht da wirklich und hat das durchgezogen zu einem Zeitpunkt, wo das gar nicht populär war und wo sich kein Mensch für sie interessiert hat, ganz für sich alleine und hat extrem an Glaubwürdigkeit gewonnen. Also ich glaube, das ist ein heißes Thema. Ich glaube, dass Jugendliche kritischer sind beim Konsum von, also gut, ja, Blödsinn, Facebook schauen die alle nicht mehr, aber beim Konsum von diesen Nachrichten, als es vielfach Erwachsene sind, was man jetzt auch in der Debatte sieht. Und Erwachsene informieren sich sehr wohl über Facebook, also ist ja das Durchschnittsalter etwas über 40 mittlerweile des durchschnittlichen Facebook-Users, die das wirklich mit einer ZIP verwechseln.
Ist denn jetzt eigentlich, wenn Sie das so schildern, die Zeit angebrochen für mehr Authentizität und auch für mehr Respekt? Ich glaube, ein ähnlicher Begriff wie Glaubwürdigkeit, der für junge Menschen eine große Rolle spielt. Und können wir in diesem Zusammenhang daher, wie eingangs schon besprochen, über Angst, über Depression, über Zwangsvorstellungen und Ähnliches freier sprechen als noch vor einiger Zeit? Und sehen Sie auch das Phänomen oder die Erkenntnis des in Wien belegten Papageno-Effekts in den Medien jetzt schon ein bisschen eine Wirkung haben? Also dass ich sozusagen, wenn ich es weiß, wie ich über psychische Gesundheit berichten soll, damit auch eine präventive und eine postventive Wirkung entfalten kann?
Die Studien, die Sie ansprechen, Thomas Niedergrottenthaler, die legen nahe, dass es gibt zuletzt ist ja auch zu dieser Suicide Hotline jetzt wieder eine Studie erschienen. Und ich glaube, das Wesentliche, was passiert ist, dass Menschen, die auch über psychische Probleme berichten, nicht mehr als komplett kaputt wahrgenommen werden. Also mir fällt mir ein, aus der Vergangenheit, wer eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt, viel Respekt, Billie Eilish zum Beispiel, die auch über ihre psychischen Probleme durchaus relativ offen ins Gespräch geht und das auch nie in den Berg gehalten hat. Wo ich aber nicht das Gefühl habe, dass jetzt irgendjemand sagen wird, das ist eine sehr fragile Persönlichkeit und ganz schlimm und Ähnliches. Und das hat sich schon verschoben. Wenn man sich an frühere Leute erinnert, da war es eher das Image von, ja klar, die saufen halt und Drogenkonsum war immer opportun, auch in der Musikszene. Aber andere Dinge zu verbalisieren, die mir vielleicht auch an Misshandlung, Missbrauch passiert sind, das war ein komplettes Tabuthema, hätte sich in den 80er Jahren nie jemand sagen getraut. Also Michael Jackson, glaube ich, hat über seine ja offenbar stattgefundenen Misshandlungen so eigentlich nie wirklich offen gesprochen. Und das ist was, was sich geändert hat, dass Leute, die psychische Belastungen erlebt haben, nicht automatisch ein verlorenes Leben haben. Und ich glaube, das ist, was auch hinter diesem Papageno-Effekt, das sind ja auch Geschichten des Gelingens. Also da war eine Krise, ja, aber Krisen kann man auch idealerweise überleben, wenn es Hilfsangebote vielleicht gibt oder wenn es andere Dinge gibt, die plötzlich wieder Ressourcen darstellen, und dann geht es auch gut weiter. Und wenn wir diese Story weitererzählen können und nicht sagen können, ja, Krise, ganz schlimm, das Leben ist quasi vorbei, sondern ja, Krise, aber geht zu Ende und nachher geht es wieder gut weiter, dann ist viel gewonnen. Und ich glaube auch, dass die Zurückhaltung, die ich ein paar Jahre schon wahrgenommen habe bei den Medien, wenn man sagt Suizid, dann haben gleich alle um Gottes Willen, wir müssen jetzt wieder einen Kasten mit, wo kannst du dich hinwenden? Das sind ja alles wichtige Dinge. Aber es ging ja bis dahin von, dürfen wir über das Thema überhaupt noch reden? Und das ist genau das, was eben nicht passieren darf. Weil dann schaffen wir wieder ein Gott sei bei uns. Und ja, kennt man ja vom Harry Potter, ne? Voldemort ist ja deswegen so mächtig, weil man seinen Namen nicht aussprechen darf.
365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, dem Umgang mit Medien. Da gibt es ja jetzt sogar schon Beispiele neben den Menschen aus der Kunst von Sportlerinnen und Sportlern, die über ihre psychischen Probleme sprechen. Das totale Tabu, weil die Sportler in unserer kommerzialisierten Welt ja eigentlich der Inbegriff dessen sind, was ich für die Hauptursache dieser vielen psychischen Probleme sehe, nämlich den Kapitalismus und dieses schöner werden, jünger werden, reicher werden, Goals, die wir alle nicht erreichen können in unserem Leben. Sehen Sie da irgendeine Chance, dass wir uns von diesen sozusagen marktgetriebenen Idealen, die uns Tag ein, Tag aus, 24/7 begegnen, auch wieder emanzipieren lernen?
Naja, also ich glaube, die Chance jetzt in meiner Generation, weiß ich nicht, also ist vielleicht lernfähig, aber es ist ja immer auch in Generationen, also erst einmal schön und jünger werde ich eh nicht mehr. Das habe ich auch schon abgeschrieben. Aber die Sache ist ja die, es wird so viel geredet von der Generation Corona, wo ich immer ein Problem damit habe, letzten Endes auch, weil ich sie eher anders wahrnehme. Also ich sehe eher eine Loslösung von Statussymbolen, die schon auch noch wichtig waren. Also früher, sage ich jetzt mal, in grauer Vorzeit. Und schon auch ein Hinwenden von einem bisschen drüber nachdenken, wie soll denn das überhaupt weitergehen? Also eher eine Zukunftsgewandtheit. Wenn ich mal anschaue, gab eine große Studie von einer Versicherung, meine ich, letztes Jahr in Deutschland, die größten Ängste der Deutschen. Ja, und das war interessant, weil es aufgegliedert war nach Altersgruppen. Und da hat man schon gesehen, dass der Klimawandel eigentlich nirgendwo eine Rolle spielt, außer bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Aber die sind natürlich auch realistischerweise die, die es am längsten ertragen müssen. Und dass eine Debatte darüber nach stattfindet, ob es wirklich so super ist, immer das Flugzeug zu benutzen, dass eine Debatte darüber stattfindet, ob man vielleicht auch ohne Auto leben kann, das sind letzten Endes, waren das undenkbare Sachen vor gar nicht so langer Zeit. Ja, also ich glaube schon, dass ich das erleben werde, dass man in Wien nicht mehr mit dem Auto fahren darf. Hoffe ich jedenfalls, ja.
Ich hoffe es auch. Ich habe auch viele Jahre schon kein Auto mehr, und wenn man eins braucht, dann kann man es ja ausborgen und dann kann man es ja auch mieten zur Not.
Genau, ja.
Diese Phänomene, die Sie beschreiben, sind das eigentlich Phänomene der Bobo-Gesellschaft und von uns Obergescheiten? Oder führen diese Tendenzen, dass wir reflektierter damit umgehen, nicht zu noch mehr Spaltung in der Gesellschaft? Und wie können wir auch wieder dem begegnen aus Ihrer Beobachtung? Gibt es psychische Belastung nur bei den Kindern aus Wien oder findet das auch am Land statt, wo ordentlich noch im Einfamilienhaus gelebt wird und jeder Haushalt 3 Autos hat?
Na, psychische Belastung gibt es überall. Prinzipiell muss man sagen, es gibt einen Risikofaktor schon auch des sozioökonomischen Status. Wir wissen, Armut macht krank. Das gilt für körperliche wie auch für psychische Gesundheit. Das darf man nicht totschweigen. Und ich glaube auch tatsächlich, ein Problem, das Österreich hat, ist, Behandlung muss man sich auch leisten können. Ne? Also wir haben immer noch keine kassenfinanzierte Psychotherapie und das macht die Situation jetzt auch nicht besser. Das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt, der dazu gesagt werden muss. Abgesehen davon gibt es psychische Krankheiten unabhängig vom Einkommensniveau. Das ist ja gar keine Frage. Also zumindest für mich ist es keine Frage. Aber es gibt diesen Risikofaktor. Warum? Das ist das alte Dornwendmodell, das auch schon 30 Jahre am Buckel hat, der gesagt hat, naja, Leute, die sich viel ums Thema finanzielles Gedanken machen müssen, die haben natürlich erst einmal einen Stressor im Leben, den andere Leute nicht haben. Also der sie dauernd begleitet. Sie leben mitunter auch in einem Wohnumfeld, ganz soziologisch betrachtet, wo mehr stattfindet, an Gewalt zum Beispiel oder Ähnliches. Und sie haben nicht den Zugang zu Sicherungsnetzen. Also in Österreich wäre das zum Beispiel der Zugang zur Psychotherapie. Woraus natürlich sich ein Risiko speist für psychische Erkrankung. Und psychische Erkrankung an sich, die unbehandelt ist, ist wiederum ein Risiko, aus dem Erwerbsleben auch rauszufallen, zumindest über Strecken. Das heißt, das ist schon auch eine Art Teufelskreis, die Dornwend sehr gut beschrieben hat und die aber weiterhin Gültigkeit hat. Und ja, also auch wenn es über alle Schichten existiert, man kann nicht umhin zu sagen, das ist und bleibt ein beschriebener Risikofaktor, weil der ist empirisch haltbar.
Das führt mich natürlich dann auch, wie vieles, und das hat Kardinal König auch schon so schön beschrieben in seinem Resümee des Lebens, im Grunde dreht sich es immer um 3 Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens. Ist der Schluss eigentlich zulässig, dass ich psychische Probleme mit der Sinnsuche und der Orientierungssuche in Verbindung bringe? Und haben wir nicht jetzt auch dieses Thema so stark, weil wir völlig zu Recht in den letzten Jahrzehnten die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert haben, Gott sei Dank. Die Religionen, die Parteien, die Gewerkschaften haben nicht mehr den Einfluss auf unser Leben. Gleichzeitig fehlt uns aber natürlich auch etwas, wo wir uns sonst anlehnen und orientieren konnten.
Ich glaube, dass es komplexer geworden ist und das sind natürlich auch Phänomene der Globalisierung, der Medien. Es ist uns leicht mitzuverfolgen, was woanders wie abläuft. Ja, und das stellt viel mehr in Frage, als wenn man 2 Fernsehsender hat und 3 Zeitungen und jemand, der einem sagt, wie es eigentlich läuft. Ja, das bietet gewisse Sicherheit. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Einschränkung, die passiert. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, dass diese, also wer sich auf die Suche nach dem Sinn gemacht hat, hat es eh zu jeder Zeit auch gemacht. Aber ich glaube, dass vieles auch in Umwälzungen gekommen ist, gerade mit dem Phänomen der Globalisierung und mit den doch auch offeneren Märkten, wo vieles auch ausgelagert wurde. Also man muss ja auch sagen, weil vorher der Kapitalismus angesprochen wurde, das ist schon auch eine Thematik, dass man in den 70er Jahren mit einer normalen Erwerbskarriere imstande war, sich irgendwie Eigentum zu erwerben, ein Auto zu haben, seine Familie zu finanzieren. Und da sind wir nicht mehr. Und an die Stelle ist relativ wenig getreten. Und was man sagen muss, ist natürlich, dass die Schere zwischen Arm und Reich, das ist jetzt nicht irgendwie dahingesagt, da gibt's wirklich massive Evidenz hinter der Aussage, die driftet auseinander. Und was wir bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen, sagen auch die Leute, die sich wirklich mit Jugendkulturforschung und Werten beschäftigen, das ist ja nicht meine Profession, aber sagen, sie sehen, das habe ich mir gemerkt von einem Vortrag, diesen umgekehrten Rolltreppeneffekt. Also ich laufe eine Rolltreppe hinauf, die aber in die Gegenrichtung läuft. So erleben das viele Jugendliche, weil der Lebensstandard, den sie gewohnt sind aus ihrem Elternhaus, um den überhaupt nur aufrechtzuerhalten, viel mehr gefordert ist, als es noch vor einer Generation war. Und wir sind jetzt konfrontiert mit einer Ausgangslage, wo man nicht mehr automatisch einen Zuwachs an Lebensstandard hat, wie es eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa zumindest der Fall war. In anderen Ländern ist es noch so, weil die von einem niedrigen Basiswert ausgegangen sind. Und natürlich haben wir alle gemeinsam einen viel höheren Lebensstandard, als es in den 40er, 50er Jahren der Fall war. Ist gar keine Frage. Und das ist aber schon etwas, wo man anfangen muss, kritisch zu denken. Weil es gab eine Zeit, da konnte man sich sozusagen das leisten. Und ich glaube, das ist das erwähnte Auseinanderdriften auch, dass die Leute merken, hoppla, das, was mir präsentiert worden ist, streng dich an, mach was, tu was mit deinem Leben, die Rechnung. Also das, was da als Belohnung am Schluss wirkt, das funktioniert nicht mehr. Wir sind nicht in einer Meritokratie.
Paul Plenner, ich nütze Sie aus und stelle Ihnen lauter Fragen, die ich mich immer wieder frage. Und auf diese letzte möchte ich auch gar keine Antwort, wenn ich ehrlich bin. Sehen Sie die Chance, dass ein Mensch damit zufrieden ist, dass er auf der Suche ist, dass er nicht ankommt, dass er sich mit Fragen befriedigend glücklich machen kann, statt dass er immer nach der Antwort hechelt?
Ich muss eh keine Antwort geben, so gesehen, sonst kann ich mir das eigentlich jetzt sparen, aber ich weiß, also diesen Aggregatzustand will ich mal so erwähnen. Ich glaube, es gibt Leute, die das erreichen und das sind meistens Leute, die irgendeine Form der Spiritualität auch für sich entdeckt haben. Und da meine ich jetzt nicht Religion, da meine ich irgendeine Form der Spiritualität. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es immer nur gut ist, in diesem Zustand zu verharren. Weil wenn das Suchen nach Antworten, wenn einem das nicht mehr interessiert, also es ging ja darum, sozusagen eine kreative Spannung zu halten. Weil wenn man nicht nach Antworten suchen, ist auch für mich zumindest, aber vielleicht bin ich dazu eingeengt, das wäre auch ein bisschen langweilig.
Dann versuche ich es nochmal zu differenzieren. Es gibt ja auch Kommunikationsformen wie die Musik oder die Malerei, die nicht so konkret abrechenbar und einordnenbar sind. Das ist dann vielleicht so ein Aggregatzustand, in dem man sich eben doch beruhigen könnte, oder?
Ja, wiewohl ich finde, dass die Leute, die wirklich künstlerisch kreativ da sind, das gar nicht als Beruhigung erleben. Ich erlebe dann auch viel, die trotzdem eine innere Unruhe oder innere Kraft haben, die sie immer weitermachen lässt. Ja, sind ja auch trotzdem sehr interessante Persönlichkeiten, Leute. Aber dieses Gefühl von, ich bin im Hier und Jetzt und es ist gut so, auch nicht immer ausstrahlen zumindest, ja.
Ist das nicht auch ein bisschen eine deprimierende Erkenntnis von Ihnen jetzt?
Ich weiß nicht, ich finde das eine kreative Spannung. Also, ja, ich glaube, es ist schön, wenn man in diesen Ruhezustand kommen kann, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man das nicht aushält.
Paul Plenner, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
Danke für die Fragen.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsom.tv.